Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, mein Thema heute sind die Hypotoniefolgen am Auge. Und nachdem meine beiden Vorredner schon sehr ausführlich über die Epidemiologie und Pathogenese der Hypotonie gesprochen haben, möchte ich Ihnen jetzt epidemiologische und vor allem auch klinische Bilder von Erkrankungen am Auge hier etwas näher bringen. Wichtig ist zunächst zu unterscheiden zwischen direkten okulären Hypotoniefolgen, also Folgen, die die Gefäße der, vor allem der Retina betreffen, und diese abzugrenzen von okulären Erkrankungen, für die die Hypotonie als Hauptrisikofaktor gilt, die man auch als indirekte Hypotoniefolgen bezeichnen kann. Es gibt dann auch noch eine Reihe von okulären Erkrankungen, für die die Hypertonie als potenzieller Risikofaktor diskutiert wird. Das ist vor allem die AMD, die altersabhängige Makuladegeneration, das Glaukom und auch vaskuläre Paresen von Hirnnerven, auf die ich heute aufgrund der Kürze nicht näher eingehen kann. Okuläre Hypertoniefolgen sind im Prinzip nur funduskopisch erkennbar mit dem Augenspiegel oder mit einer Spaltlampe, mit der Linse. Die direkten Gefäßveränderungen, vor allem die frühen Gefäßreaktionen, führen nur eher selten zu schweren Sehstörungen, währenddem die indirekten Hypotoniefolgen eine häufige Ursache für schwere Sehstörungen oder den Visusverlust darstellen, wie etwa die Gefäßverschlüsse, ischämische Retinopathien, die anterior-ischämische Optikusneuropathie oder die, vor allem die diabetische Retinopathie und auch einige andere. Ich möchte auch noch einen kurzen Überblick geben über die retinale Perfusion. Hier müssen wir grundsätzlich von zwei Gefäßsystemen unterscheiden. Die Netzhaut wird ja über das Auge wird ja über die Arteria ophthalmica versorgt, den ersten Abgang aus der Arteria carotis interna. Und bevor sie sich hier in den Nervus opticus eintritt, gibt sie noch einige lange hintere Ciliararterien ab. Und diese bilden dann hier nach dem durch die Sklera das sogenannte choroidale Gefäßsystem, das hier das hintere Drittel der Netzhaut arteriell versorgt. Das kann man hier mit einem Indocyanin-Grün Darstellung gut darstellen. Dieses Gefäßsystem hat viele Kollateralen und ist etwas unregelmäßiger konfiguriert. Das zweite Gefäßsystem entsteht dann erst nach dem Durchtritt der Arteria Retinalis Centralis, also Centralis Retinae, die hier dann beim Nervus Opticus wieder austritt und hier das sogenannte retinale Gefäßsystem bildet, welches die inneren zwei Drittel der Retina versorgt. Das ist hier mit einer Fluoreszinangiografie darstellbar. Hier gibt es eine deutliche sogenannte Blut-Retina-Schranke. Diese Gefäße sind im Normalfall sehr dicht und grenzen sich sehr kontrastreich gegen den Hintergrund ab. Diese Gefäße, was man noch unbedingt dazu sagen muss, sind Endgefäße, wie auch Frau Professor Fertl vorhin angesprochen hat. Auch am Auge gibt es natürlich hier dieses Endgefäßsystem. Die Retina könnte man ja auch als vorgeschobenen Gehirnanteil bezeichnen. Und ein Ausfall vor allem im retinalen System führt dann immer zu einem Infarkt, zu einem völligen Funktionsausfall im betroffenen Gefäßbezirk. Zunächst zum ersten Thema, nämlich den direkten okulären Hypertoniefolgen, die man subsumieren kann als hypertensive Retinopathie. Es gibt hierfür verschiedene Schemata, verschiedene Einteilungen. Die gebräuchlichste bei uns ist von Keith Wagner und Barker. Es ist jetzt auch eine neue Einteilung von Wong erschienen, 2004. Die das etwas vereinfacht hat für den klinischen Gebrauch. Sie unterscheidet in eine milde hypertensive Retinopathie, auch als Grad 1 bis 2 bezeichnet, wo es hier zu generalisierten oder auch fokalen Verengungen der retinalen Arteriolen kommt. Im weiteren Verlauf bilden sich verstärkte Reflexe aus. Diese entsprechen einer Hyperplasie der Media und Intima. Und es kommt dann weiters zu Kreuzungszeichen im arteriovenösen Bereich und Ektasien der Kapillaren. Wenn die Retinopathie weiter voranschreitet, spricht man von der moderaten Form. Hier kommt es dann zu Exudationen aus den Gefäßen. Das entspricht einem Zusammenbruch der Blut-Retina-Schranke. Und wir sehen am funduskopischen Bild Fleckblutungen, harte Exudate, Cotton-Wool-Spots, die entsprechen Infarkten der Nervenfaserschichte. und Mikroaneurysmen. Die Schwere, die Form der hypertensiven Retinopathie liegt dann vor, wenn einige oder alle der genannten Zeichen gemeinsam mit einem Papillenödem, also einem Ödem des Nervus Opticus, auftreten. Hier sind nun Bildbeispiele. Diese Bilder zeigen eine milde Form einer hypertensiven Retinopathie. Hier links sieht man also bereits verengte Arteriolen, die sollen normalerweise 2/3 des Durchmessers der Venolen ausmachen, die sind schon verengt und man sieht auch hier beginnende Kreuzungszeichen, arteriovenöse Kreuzungszeichen, hier sind sie noch besser dargestellt, hier eine normale Gefäßkreuzung und hier mit der verdickten Media und Intima, wobei die darunterliegende Vene komprimiert wird. Hier im herausvergrößerten Bild sieht man das noch einmal deutlicher, ein arteriovenöses Kreuzungszeichen und hier fokale Gefäßverengungen der Arteriolen. Also eine milde Form einer hypertensiven Retinopathie. Sobald es zu Exudationen aus den Gefäßen kommt, sieht man dann hier, das ist ein fast pathognomonisches Bild, diese sternspritzerartige Figur, kalkspritzerartige Figur von harten Exudaten, lipidreichen Exudaten. Hier sind auch schon höhergradige Gefäßveränderungen mit venöser und arterieller Stauung zu sehen und hier ebenfalls harte und Exudate um die Papille herum und hier eine schwere Form einer hypertensiven Retinopathie am unteren Bild mit hochgradiger Exudation. Sie sehen auch diese fadendünnen, verengten Arteriolen und bereits ein höhergradiges Ödem des Nervus Opticus. Die Inzidenz der hypertensiven Retinopathie betrifft bis zu 14% der Nichtdiabetiker über 40 Jahre. Die haben bereits Zeichen einer hypertensiven Retinopathie. Es besteht natürlich auch eine starke Korrelation mit einer manifesten Hypertonie. Für eine generalisierte Verengung von retinalen Arteriolen oder eben Kreuzungszeichen, die also über den gesamten funduskopischen Bild bestehen, sprechen eben für einen chronischen und länger bestehenden Hypertonieschaden. Währenddem fokale Veränderungen, wie wir sie vorhin auf dem kleinen schwarz-weißen Bild gesehen haben, eher für eine transiente Hypertonie sprechen oder wie eine Studie gezeigt hat, auch als Marker für eine neu aufgetretene Hypertonie gesehen werden können. Eine sehr interessante Studie von Wong 2001 hat gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Veränderungen der hypertensiven Retinopathie und der 3-Jahres-Inzidenz für ein Insultgeschehen. Hier sieht man also, dass Veränderungen der milden hypertensiven Retinopathie wie Kreuzungszeichen und Gefäßverengungen nur zu einer geringen Erhöhung der Inzidenz für den Insult führen, währenddem die höhergradige, also moderate bis schwere Form mit Blutungen, Aneurysmen und Cottonwoolherden das Risiko auf das 4- bis über 6-fache erhöht. Es ist auch eine allerdings schwächere Korrelation einer hypertensiven Retinopathie mit einer KHK, mit Koronarstenosen und einer Niereninsuffizienz beschrieben worden. Eine Behandlung der Hypertonie kann nun die Zeichen der hypertensiven Retinopathie ganz zurückbilden, das sieht man auch in der Klinik immer wieder. Ob allerdings dann mit der Rückbildung der hypertensiven Retinopathie auch das kardiovaskuläre Risiko sinkt, ist nicht bewiesen. Nun zum zweiten Thema, die Hypertonie als Hauptrisikofaktor okulärer Erkrankungen. Und hier stehen ganz im Vordergrund arterielle und venöse retinale Gefäßverschlüsse, selbstverständlich die diabetische Retinopathie und dann auch die ischämische Optikusneuropathie. Auf die zwei anderen Punkte, die asymptomatischen retinalen Embolien und das retinale Makroaneurysma, kann ich heute nicht näher eingehen. Die treten erstens einmal seltener auf und wie gesagt, werden oft als Zufallsbefund oft nur entdeckt. Retinale Gefäßverschlüsse und retinale Embolien sind nach der diabetischen Retinopathie immerhin die zweithäufigste vaskuläre Netzhauterkrankungen und stellen mit 7% die fünfthäufigste Ursache aller Erblindungen dar. Die Risikofaktoren, ganz klar die Hypertonie an erster Stelle, das ist genauso wie auch Frau Professor Viertel das dargestellt hat, wir sind auch ungefähr bei 70%. Karotistenosen findet man auch bei 45% unserer Patienten, die aber nur in einem geringeren Prozentsatz hämodynamisch wirksam sind. Auch Diabetes mellitus und Herzklappenveränderungen sind ein häufiger Befund unserer Patienten. Die Klinik von arteriellen retinalen Verschlüssen ist sehr dramatisch. Es kommt zu einem akuten, schmerzlosen Visusverlust bis hin zur Amaurose, je nachdem welches Areal betroffen ist, mit dem entsprechenden Gesichtsfeldausfall. Und auch im chronischen Stadium bleibt dann oft nur ein temporaler, kleiner Gesichtsfeldrest zurück. Es kommt praktisch immer zu einem Makulaödem, hier oben ein Verschluss der Zentralarterie mit einem entsprechenden kirschroten Fleck. Das ist jetzt eben dieses zweite Gefäßsystem, das ich Ihnen vorhin dargestellt habe, das choroidale System, das hier an der dünnsten Stelle der Netzhaut dann sozusagen durchschimmert. Das ist der kirschrote Fleck. Die Inzidenz der arteriellen Gefäßverschlüsse liegt bei 5.000 bis 10.000 Personen mit Übergewicht von Männern. Der Altersdurchschnitt liegt bei ungefähr 60 Jahren. Klinisch experimentell konnte gezeigt werden, dass es also bereits nach 100 Minuten zu irreversiblen Netzhautschäden kommt. Und leider sind auch die therapeutischen Möglichkeiten sehr begrenzt. Hier im unteren Bild haben Sie einen Arterienastverschluss des temporaloberen Segments mit dem entsprechenden Ödem, sehr scharf abgegrenztes Ödem. Therapeutisch ist nur die Lasertherapie zur Behandlung allerdings der Komplikationen evidenzbasiert. Das sind die Neovaskularisationen der Retina und Iris und das Sekundärglaukom. Die treten in ungefähr bei 2-3% der arteriellen Verschlüsse auf. Aspirin bzw. vergleichbare Medikamente werden als Dauerprophylaxe eingesetzt. Die therapeutische Wirkung von Heparin durch blutungsfördernden Medikamenten wie Pentoxifilin, Diamox und einer Bulbusmassage, da konnte der Nutzen nicht bewiesen werden. Neuerdings in den letzten Jahren wird immer mehr über eine Fibrinolysebehandlung gesprochen und sie wurde auch in einigen Studien schon erprobt, systemisch oder lokal. Hier ist zu überlegen, dass es nur ein sehr enges Zeitfenster für eine solche Behandlung gibt. 6 Stunden, das ist auch noch nicht ganz klar, ob es bei diesem Zeitfenster bleibt. Es gibt auch zahlreiche Kontraindikationen, so wie eben auch in der Kardiologie. Komplikationen sind schon aufgetreten bei solchen Behandlungen. Das heißt, das muss unbedingt in größeren Studien untersucht werden und da läuft zurzeit eine Multicenter-Studie in Europa, die IGL-Studie, die hoffentlich in einigen Jahren dann sozusagen Licht ins Dunkel bringen wird. Wir sind hier sehr angewiesen auf eine internistische entsprechende Aufarbeitung, da diese Patienten alle eine erhöhte kardiovaskuläre Mortalität haben. Es kommt nach etwa einer Woche meistens zur Reperfusion dieser Gefäße und nach bis zu 4 Wochen dann zu einer Optikusatrophie, wie Sie hier im unteren Bild sehen können, im entsprechenden Areal. Die Visusverbesserung bei diesen Patienten ist leider sehr begrenzt, im natürlichen Verlauf nur bei ungefähr 15% und mit der minimalinvasiven Therapie auch nur ungefähr 20% Verbesserungen um 3 Zeilen. Das ist auch für den Patienten eine Verbesserung bedeutet. Die fibrinolytische Therapie kann in 30-45% Verbesserungen bringen, aber wie gesagt, da stehen die Ergebnisse der multizentrischen Studie noch aus. Auch bei den venösen retinalen Gefäßverschlüssen gibt es eine sehr starke Korrelation zu einer Hypertonie und auch einer hypertensiven Retinopathie, wie auch zu allen anderen kardiovaskulären Risikofaktoren. Wenn der Verschluss der Vene auf der Ebene der Lamina cribrosa entsteht, dann sprechen wir von einer Zentralvenenthrombose. Passiert der Verschluss im retinalen Gefäßsystem, also im zweiten Gefäßsystem, etwas weiter peripher im Rahmen einer arteriovenösen Gefäßkreuzung, spricht man von einer Venenastthrombose. Die Komplikationen sind die gleichen, nämlich es kommt auch immer wieder zu einem Makulaödem und in der Spätfolge dann zu Neovaskularisationen der Retina bzw. Iris und zu einem Sekundärglaukom. Das sind dann oft die Folgen, an denen die Patienten erblinden. Leider hat eine Hypertoniebehandlung alleine noch keinen evidenzbasierten Effekt auf diese okulären Komplikationen gezeigt. Die Klinik, hier ist der Visusverlust weniger rasch als beim arteriellen Verschluss. Es geht über Tage oder Wochen und wenn das auf einem Auge etwa im Bereich eines kleinen Venenastes passiert, wird das oft gar nicht bemerkt von manchen Patienten. Die Inzidenz liegt bei bis zu 1% aller Personen über 40 Jahre. Und es kommt, wie man hier auf diesen Bildern erkennen kann, zu einer venösen Stase mit entsprechenden Blutungen im betroffenen Gefäßbezirk, einem Makulaödem, aber auch einem Papillenödem. Hier hat man oben einen Venenastverschluss, temporal oben. Hier auf dem rechten Bild kommt es zu einer venösen Stase. Das ist so eine beginnende Zentralvenenthrombose. Und hier das Vollbild einer Zentralvenenthrombose mit Makulaödem, Papillenödem, zahlreichen Blutungen, gestauten Venen. Hier ist dazu das entsprechende angiografische Bild, eine Fluoreszin-Angiografie, wo man diese zahlreichen schwarzen Herde sieht, die also ischämischen Arealen entsprechen. Wenn diese Areale mehr als 10 Papillen Durchmessern ausmachen von ihrer Größe, dann spricht man also definitionsgemäß von einer ischämischen Zentralvenenthrombose, die eine wesentlich schlechtere Prognose hat. Leider nimmt dieser Ischämiegrad bei einem Drittel aller Zentralvenenthrombosen auch in den ersten 8 Monaten noch zu. Auch hier ist nur von ophthalmologischer Seite die Laserbehandlung Klasse 1 evidenzbasiert und sie dient der Behandlung der Komplikationen wie dem Makulaedem, einer Rubeosis, einem Sekundärglaukom oder einer Glaskörperblutung. Es gibt in den letzten Jahren einige chirurgische Verfahren, die auch als Option dem Patienten angeboten werden im Rahmen klinischer Studien, Vitrektomie, radiale Optikusneurotomie, eine Schitotomie, das ist also eine Spaltung der Adventitia zwischen Arterie und Vene. Das kann man bei Venenastthrombosen durchführen. Die Behandlung mit antiangenösen Substanzen, vor allem Anti-VEGF oder Cortison, die in den Glaskörper appliziert werden. Leider ist die Prognose relativ ungünstig, nämlich bis zu 2/3 der Patienten verlieren ihr Lesesehen, also ein Visus unter 0,5. Das ist für Österreich über 20.000 Patienten im Jahr und fast die Hälfte davon ist im berufstätigen Alter. Hier habe ich noch ein Video einer panretinalen Laserfotokoagulation bei einer Rubeosis irritis bzw. retinaler Neovaskularisation. Es werden hier meistens in 2 bis 3 Sitzungen so ungefähr 1500 Fotokoagulationsherde in der peripheren Netzhaut appliziert, wie es also hier vom Schema am Bild rechts unten dargestellt ist. Hier habe ich auch noch eine Behandlung mittels Anti-VEGF, also eine intravitreale Injektion. Diese Substanzen haben jetzt auch im Bereich der Makuladegeneration erleben Sie also einen Boom geradezu heutzutage und ein bisschen auf einem Randgebiet werden Sie auch bei Gefäßverschlüssen eingesetzt, da Sie durch die Verringerung der Permeabilität das Makuladem behandeln können und außerdem auch antiproliferativ wirksam sind und man hat bei kleineren Studien schon positive Effekte sehen können. Eine weitere wichtige Erkrankungsgruppe ist die ischämische Optikusneuropathie. Die anteriore, vor allem die vordere ischämische Optikusneuropathie ist relativ häufig und ist die häufigste Ursache für Papillenödeme bei Patienten über 50 Jahre. Kann man auch als Apoplexia papille beschreiben. Hier sehen Sie im Bild links unten so ein typisches Bild mit einem Papillenödem, streifigen peripapillären Blutungen und das ist dann das chronische Stadium mit einer Optikusatrophie nach einigen Wochen bis Monaten. Hier ist auch ein typischer Gesichtsfeldausfall, ein altitudinaler oder segmentaler und altitudinaler Gesichtsfelddefekt im betroffenen Areal. Die Inzidenz liegt bei 10 auf 100.000 Personen mit einem Altersgipfel etwas über 60 Jahre. Ganz wichtig ist es klinisch, die arteritische Form, also den Morbus Horton, abzugrenzen. Manchmal muss man auch die Temporalarterie biopsieren, um hier diagnostisch eine Klarheit zu haben. Pathogenetisch steht die Hypertonie wieder an erster Stelle mit vaskulären Risikofaktoren. Es kommt dann zu einer Ischämie im Zinnhallerschen Kreis, das sind die kurzen hinteren Ziliararterien, vor allem im Zusammenhang mit Papillenanomalien, meistens einer kleinen Papille oder einer Papille bei Hyperopie, bei Weitsichtigkeit. Hier ist die Tendenz höher, dass sich so eine Optikusneuropathie ausbildet. Die nicht-arteritische Aion ist bei etwa 1/3 der Patienten bilateral, während die arteritische Form in bis zu 2/3 bilateral sein kann. Das ist ein weiterer Grund, warum das sehr wichtig ist, klinisch abzugrenzen. Auch hier gibt es nur eine relativ bescheidene Visusprognose. Die meisten Patienten bleiben stabil, sprich sie verbessern den verlorenen Visus nicht, beziehungsweise nur 43% gewinnen um mehr als 2 Zeilen. Bei der diabetischen Retinopathie, die ja bei uns und in den Industriestaaten die noch immer die Hauptursache für Erblindung der Altersgruppe 30 bis 60 Jahre darstellt, ist eine Behandlung der Hypertonie eindeutig bewiesen, dass also die Progression einer Retinopathie bis zu 50% bremsen kann. In diesem Diagramm sieht man noch einmal das Auftreten einer diabetischen Retinopathie bzw. verschiedener Formen der diabetischen Retinopathie in Abhängigkeit der Zeit. Gott sei Dank werden diese Kurven durch die verbesserte Behandlung und Einstellung der Diabetespatienten immer flacher. Die Progression der diabetischen Retinopathie ist also eindeutig mit Blutdruck, mit Blutzucker und Fettstoffwechsel korreliert, aber auch die Prognose nach ophthalmochirurgischen Maßnahmen wie Laserbehandlung oder Glaskörperoperationen ist ganz von einer stabilen Stoffwechsellage und Compliance abhängig. Es ist also sehr wichtig, auch eine gute interdisziplinäre Kooperation zu haben. Hier sieht man auf den Bildern das Fortschreiten der Retinopathie von einer milden diabetischen Retinopathie mit kleinen Blutungen, Mikroaneurysmen, einer moderaten Form mit harten Exudaten, hier eine fortgeschrittene Form, eine schwere, nicht proliferative Retinopathie mit zahlreichen Blutungen, vielen harten Exudaten und Cotton-Wool-Herden, also kleinen ischämischen Arealen. Auf diesem Bild ist ein diabetisches Makuläidem zu sehen, das eine der Hauptursachen für den Verlust des Lesesehens bei älteren Patienten darstellt. Und hier links unten eine diabetische Glaskörperblutung bei proliferativer Retinopathie. Und hier rechts unten dann das Bild nach erfolgreicher panretinaler Laserkoagulation einer proliferativen Retinopathie. Die erste Konklusio zur hypertensiven Retinopathie. Sie erlaubt eine differenziertere diagnostische Abklärung, Kontrolle, aber auch Therapie einer Hypertonie, je nach dem beschriebenen Stadium der hypertensiven Retinopathie. Sie kann auch eine Entscheidungshilfe bei grenzwertiger Hypertonie sein, so spricht zum Beispiel eine generalisierte Verengung der Arteriolen über den gesamten Fundus für einen bestehenden Endorganschaden. In manchen Fällen kann sie auch zum Überprüfen eines Behandlungserfolges dienen, beziehungsweise der Compliance des Patienten. Es werden international jährliche Kontrollen bei manifester beschriebener hypertensiven Retinopathie empfohlen. Ob jetzt eine augenärztliche Abklärung jedes Hypertoniepatienten effizient ist, ist noch nicht bewiesen. Okuläre Gefäßverschlüsse sind, wie ich es Ihnen dargestellt habe, eine relativ häufige Erblindungsursache. Vor allem die diabetische Retinopathie steht bei berufstätigen Patienten in den Industrieländern an der ersten Stelle. Hier ist eben eine interdisziplinäre Kooperation sehr wichtig, da es sich um eine multifaktorelle Ätiologie handelt mit dem Hypertonie als dem führenden Faktor. Das Hauptziel des Augenarztes besteht nun in der Ausschaltung dieser Risikofaktoren in der chirurgischen Therapie der Komplikationen. Und die Hypertoniebehandlung alleine verbessert bereits die Prognose bei der diabetischen Retinopathie. Ich darf Ihnen auch noch einen Hinweis auf unsere Spezialambulanz für okuläre Gefäßverschlüsse an der Rudolf-Stiftung geben, wo Patienten mit den dargestellten Erkrankungen behandelt werden können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.